Mein Blick fiel auf eine Überschrift. Krankheit, Kriege, Hunger, Tod. Wo ist Gott? Dahinter steht ja auch die Frage, wer trägt eigentlich die Verantwortung? Und in Hamburg treffen sich ja gerade die Wichtigen dieser Welt beim G20-Treffen. Sie wollen ja, müssen Verantwortung übernehmen. Und auf der anderen Seite des Zauns sind Protestler, manche etwas radikaler, die den angeblich Großen und Wichtigen dieser Welt sagen wollen, ihr macht zu wenig oder ihr macht es falsch. Wir suchen einen Verantwortlichen, erst recht, wenn es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Ungern suchen wir die Verantwortung bei uns selbst. Besonders gern aber, und wenn kein anderer zu finden ist, bei Gott. Angesichts der Erfahrung unfassbaren Leids, menschengemacht durch Gewalt, wie zum Beispiel Terrorakte in Berlin, London oder im Irak oder wo auch immer, durch Korruption oder Misswirtschaft, zum Beispiel beim Hochhausbrand Mitte Juni in London, oder aufgrund von Naturgewalten wie dem Erdrutsch in der chinesischen Provinz Sichuan am 24. Juni, bei der ein ganzes Dorf verschwunden ist, verschüttet wurde, ein ganzes Dorf. Da wird natürlich immer wieder diese Frage gestellt, wo ist Gott? Auf die Frage eines TV-Interviewers antwortete eine Theologin nach einer ähnlichen Katastrophe. Wo ist angesichts einer solchen Katastrophe Gott? Und sie antwortete in etwa so, ein befreundeter Geistlicher, also sie wies schon mal weg, sie gab keine eigene persönliche Antwort. Ein befreundeter Geistlicher habe ihr gesagt, wenn er denn mal am Ende der Tage vor Gott stehen würde, müsse sich dieser warm anziehen. Er hätte einige bohrende Fragen. Wer möchte Gott nicht ein paar bohrende Fragen stellen? Und dann sind ja auch da die Geretteten, nicht wahr? Die bei einer Katastrophe manchmal wie durch ein Wunder überlebt haben und Gott für die Errettung danken. Manche zumindest. Da ist Freude, wenn ein Überlebender aus den Trümmern gezogen wird. Doch es bleibt ein bitterer Beigeschmack, denn der Nachbar oder das eigene Kind sind umgekommen. Wollte Gott diese etwa nicht retten? Wollte er die nicht verschonen? Wir können in einen tiefen Konflikt geraten bei diesen Fragen, auch als Christen. Wo ist Gott? Und dann kann sich diese Frage noch weiter zuspitzen, wenn sie uns nicht nur durch den Bildschirm, durch die Medien nahe kommt, sondern näher in unser eigenes Leben heranrückt. Ein guter Freund erkrankte in jüngster Zeit und er lebt seit einigen Wochen mit wechselnden Symptomen und unklarer Diagnose. Seine Gefühle gehen auf und ab. Der Alltag mit seinen oft faden Routinen ist plötzlich nicht mehr möglich und doch so ersehnt, dass das einfach wieder möglich wäre. Was kommt? Und ein anderer mir nicht bekannter Christ wurde in einem Buch zitiert. Kürzlich attestierten die Ärzte mir eine Multiple Sklerose, also eine Erkrankung, bei der nur eines sicher ist, sie ist unheilbar. Wo ist also Gott? Wie kann ein Gott, der mich so liebt, so etwas zulassen? Das fragt sich diese Person, die offensichtlich im Glauben verankert ist. Wir suchen einen Verantwortlichen, dem wir die Schuld, unsere Wut, unsere Verzweiflung, was auch immer ans Revier heften, in die Schuhe schieben, auf die Schultern legen können. So sind wir. Im Predigttext heute begegnet uns eine andere Frage. Das ist die Geschichte vom sogenannten Sündenfall in 1. Mose 3. nachzulesen. Die Geschichte von Adam und Eva. Gott hat sie geschaffen. Sie leben in großer Harmonie mit Gott im Paradies, in naher Gemeinschaft. Und manchmal geht Gott dort spazieren mit ihnen. Einfach paradiesisch. Ein wirklich harmonisches Bild. Wenn da nicht die Schlange gewesen wäre, die sich an die Menschen heranpirscht. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum essen dürft? Nein, hat er nicht. Der Text schildert, wie die Frau sich argumentativ gegen die Unterstellungen der Schlange wehrt und dabei in ihre Falle gerät. Es heißt weiter, ab Vers 6 lese ich, die Frau schaute den Baum an. Er sah schön aus. Seine Früchte wirkten verlockend. Und klug würde sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht, biss hinein und reichte sie ihrem Mann. Und er aß auch davon. Und plötzlich gingen beide die Augen auf. Ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochteten sie Feigenblätter zusammen und machten sich einen Lendenschurz. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott der Herr im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott rief, Adam, wo bist du? Adam antwortete, ich hörte dich im Garten, hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, fragte Gott. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Ja, gestand Adam, aber die Frau, die du mir gegeben hast, die reichte mir eine Frucht. Deswegen habe ich davon gegessen. Warum hast du das getan? Wandte der Herr sich an die Frau. Die Schlange hat mich dazu verführt, verteidigte sie sich. Die Gemeinschaft mit Gott ist zerbrochen. Und führt dann auch zur räumlichen Trennung. Die paradiesischen Zeiten sind vorbei und die Arbeit erfordert nun die ganze Aufmerksamkeit. Ich will mit euch nicht über das Böse an sich nachdenken. Also, was ist das Böse? Woher kommt es? Waren Adam und Eva schuld? Oder die Sicht der Hirnforschung betrachten, die das Böse irgendwo in unserem Gehirn oder in unseren Genen verankern will. Und der eine Forscher sagt, wir sind determiniert, wir sind festgelegt, wir können gar nicht anders. Und der andere Forscher sagt, nein, wir können auch anders. Diese Art Fragen helfen uns jetzt nicht weiter. Sie leiten uns auf eine falsche Spur. Im biblischen Text findet sich eine ganz andere, wie ich empfinde, wichtige Frage. Und sie wird von Gott gestellt. Sie ist schlicht. Adam, wo bist du? Und Adam ist ja das hebräische Wort für Mensch. Wir können also auch übersetzen, Mensch, wo bist du? Stell dir vor, Gott ist im Paradies und geht, als die Mittagshitze durch den frischen Wind abgeklungen ist, ein wenig spazieren und stellt erstaunt fest, wo sind die Menschen, die ich geschaffen habe? Es scheint, er sieht sie nicht. Er ruft, er sucht, so unsere Geschichte. Die Menschen, denn Gott will mit ihnen zusammenleben. Er will mit ihnen Gemeinschaft haben. Er hat ihnen einen sehr hohen Rang in seiner Schöpfung gegeben. Sie sollen die Erde in Besitz nehmen. Und jetzt sind sie nicht da. Wo sind sie? Gott sucht die Menschen. Mensch, wo bist du? Und was machen die Menschen? Sie versuchen, sich vor Gott zu verbergen. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen, heißt es im Text. Gott soll sie bloß nicht finden, er soll bloß weit wegbleiben. Hast du diese Frage schon mal gehört, schon mal an dich gerichtet, gespürt? Also nicht von irgendjemandem, sondern von Gott. Vielleicht durch jemanden gestellt, aber du wusstest, dass es Gottes Frage an dich war. Wo bist du, Mensch? Also ich habe die Frage schon oft gehört und ich höre sie immer wieder. Wo bist du, Frank? Wo stehen wir, du und ich, in unserem Verhältnis zu Gott? Lebst du vor seinem Angesicht oder versteckst du dich vor ihm? Bist du warum auch immer auf der Flucht? Oder hast du dich schon möglichst weit von ihm entfernt? Komisch, dass du da noch hier sitzt. Sind wir eine Gesellschaft ohne Wurzeln geworden, weil wir den Glauben an Gott zurückgedrängt haben? Das ist eine Frage, die auch mit dahinter steht. Sind wir Kirchen und Gemeinden und Christen geworden, die Gefahr laufen, unsere Wurzeln zu verlieren? Wir haben Gott handzahm gemacht. Und in einen selbstgestrickten, angeblich frommen Korsett gepackt, gesteckt, um unser Gewissen zu beruhigen. damit wir die Frage, wo bist du Mensch, auch immer schnell mit Ja beantworten können. Aber im Grunde genommen haben wir nur ein anderes Versteck gewählt. Bitte, lieber Gott, lass mich in Ruhe meine Art Glauben leben, meine Art Nachfolge. Da kenne ich mich aus, da habe ich mich schön eingerichtet. Ich habe einen super, sicheren, warmen Stammplatz im Gottesdienst. Meine Kleingruppe wird auch nicht durch störende Neue in Frage gestellt. Bitte keine allzu großen Herausforderungen. Lieber Gott, dafür zahle ich auch meinen Obolus in den Klingelbeutel, halte meinen Platz im Gottesdienst warm und spreche treu meine Gebete zu den Mahlzeiten. Wo bist du, Mensch? Wo hältst du dich verborgen? Wo ist der Jesusmäßige Lebensstil, den Jesus fordert, wenn er sagt, wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er dabei aber sich selbst verliert oder Schaden nimmt? In Lukas 9 können wir das nachlesen. Wo ist unser Glaube, der sich an den Werken zeigt? Liebe Brüder und Schwestern, welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinen Taten ist das nicht zu erkennen? Das fragt Jakobus und ein paar Zeilen später heißt es noch einmal, ein Glaube, der sich nicht in der Liebe zum Mitmenschen beweist, ist tot. Jakobus 2. Wo bist du, fragt Gott uns, wenn er uns nicht in der von ihm geschaffenen, gestifteten Gemeinschaft mit ihm findet? Wie nah und wie fern wir von Gott entfernt sind, das bestimmen wir selbst. Gott überlässt uns tatsächlich diese Entscheidung. Adam und Eva waren nach der Geschichte mit der verbotenen Frucht auf der Flucht vor ihm. Sie schämten sich. Aber ein wunderbares, eins dieser wunderbaren Dinge an Gott ist, dass er nicht wie wir nach Schuldigen sucht, denen er die Schuld aufladen kann. Er fragte sie nicht nach dem Warum, als sie sich kleinlaut bei ihm meldeten. Warum versteckst du dich vor mir? Warum bist du, wie du bist? Warum bist du so leicht verführbar? Warum bist du so schwach, wenn es drauf ankommt? Das fragt Gott nicht. Gott fragt, wo bist du? Die Frage nach dem Warum ist viel zu groß für uns. Sie überfordert uns, lässt uns verzweifeln oder lässt Hass auf die Welt und die Menschen und Gott entstehen, auch Angst vor Gott. Sie hindert uns, unseren Teil anzunehmen, unseren Teil in Angriff zu nehmen, unser Leben zu gestalten. Gott wusste das von Beginn an und nahm deshalb für alle Warum-Fragen aller Zeiten die Schuld auf sich. Schuldlos. Er wusste, wir können damit nicht umgehen. Wir können das nicht handeln. Wir können das nicht bewältigen. Er tat das, damit wir trotzdem leben können, sinnvoll, mit Hoffnung, mit Zielen, mit Perspektive. Gleich werden wir das Mahl unseres Herrn teilen. Ein heiliger Moment, ein besonderer Moment im Leben eines Christen. So hat Jesus es uns aufgetragen. Er hat es selbst verheißen, dass er ganz unter uns ist, gegenwärtig, erfahrbar. Ich bin da, ich bin ganz nahe da. Gott ganz nahe, du bist nahe. Du bist ganz nahe da, Gott ganz nahe. Unsere Frage, wo ist Gott, wird bei diesen Zeichen von Brot und Kelch hinfällig. Brot und Kelch sagen uns, hier ist Gott. Er ist ganz nah, erfahrbar, lebendig. Aber Gott fragt dich auch zurück, wo bist du? Wo willst du sein? Ich wünsche dir und mir, dass gleich beim Abendmahl jeder seine Gemeinschaft mit Gott erneuern kann. Dass jeder sagen kann, lieber Gott, ich bin ganz da, ganz nah bei dir. Ich fliehe nicht vor dir. Ich verstecke mich nicht vor dir. Ich bin ganz da. Diese ganze Geschichte wird meistens die Geschichte vom Sündenfall genannt. Richtig ist, dass in dieser Geschichte das Wort Sünde nicht einmal vorkommt. Und auch von einem Fall wird nichts gesagt. Ja, wir erfahren in der Geschichte etwas über den Ungehorsam des Menschen Gott gegenüber und wie sein Ungehorsam die Gemeinschaft mit Gott zerstört. Das, was Gott den Menschen als Hilfe für das Leben aufgetragen hat, missachtet der Mensch. Er schiebt es beiseite, das Gebot Gottes. Und nun muss der Mensch, müssen wir, du und ich, mit den Konsequenzen leben. Vielleicht kannst du mit mir mitgehen, wenn ich diese Geschichte mit anderen Augen lesen möchte. Es ist die Geschichte, dass Gott gegenüber dem Menschen barmherzig bleibt. Auch wenn der Mensch sich aus seiner Gemeinschaft entfernt. So lesen wir in den letzten Versen des Kapitels, wie Gott sich weiterhin um die Menschen sorgt. Er bekleidet sie. Und an anderer Stelle, dass er wachsen und gedeihen lässt für Gut und Böse. Gott bleibt dem Menschen zugewandt. Er könnte uns ja auch den Rücken zuwenden. Er könnte auch gehen. Das wäre Gott möglich gewesen. Aber das will er gar nicht. Das wollte er nie. Er kann und will uns nicht mehr bewahren vor dem tiefen Konflikt, den wir selbst gewählt haben. Gut und Böse zu erkennen, das heißt auch zwischen Gut und Böse zu entscheiden. Wir werden immer wieder in diesem Konflikt versagen. Aber Gott entzieht keinem, auch dir nicht, seine Fürsorge und die Möglichkeit umzukehren. Bis heute gilt das Wort des Psalmdichters: Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Weil Gott dich und mich umgibt, wissen wir, wo Gott ist, nämlich ganz nahe. Und er lädt uns ein, ihm ganz zu vertrauen, auch in den Warum-Fragen unseres Lebens, in den Warum-Fragen deines Lebens. Wenn Gott uns sucht und fragt, Mensch, wo bist du? Dann dürfen wir uns an seiner bleibenden Barmherzigkeit und Zugewandtheit freuen. Darüber, dass wir ihm so wichtig sind, als wären wir die Einzigen, als wärst du der einzige Mensch im Universum. Und du darfst dann vertrauensvoll antworten, hier bin ich, mein Herr und mein Gott. Amen.